so wirtschaftliche Zyklen, die hat es immer gegeben. Und wir haben jetzt 2023 ist die Wirtschaft um 0,3 Prozentpunkte gesunken, 2024 um 0,2 Prozentpunkte. Das ist alles nicht geil. Und wir sind recht wachstumsabhängig in Summe. Und auch 2025 wird schwierig. Aber zumindest bislang in der Wirtschaftshistorie kam nach jedem Wirtschaftsabschwung auch wieder ein Aufschwung. Und das ist einfach eine Wellenbewegung. Und was aber keine Wellenbewegung ist, das ist der demografische Wandel. Uns werden nach wie vor in den nächsten 10 Jahren netto durchschnittlich pro Arbeitstag 1000 Menschen im deutschen Arbeitsmarkt aus dem Arbeitsmarkt oder aus dem Pool an möglichen Arbeitskräften verlassen.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute wie immer mit Anjali, mir und heute haben wir jemand weiteren zu Gast, den ihr auf jeden Fall schon mal gehört habt. Und zwar sprechen wir heute mit Dr. Julian Stahl. Und Dr. Julian Stahl ist Arbeitsmarktexperte, hat uns letztes Jahr, auch vor ungefähr genau einem Jahr, bereits ein Update zur Arbeitsmarktsituation 2024 gegeben und wird es heute auch für 2025 tun. Lieber Julian, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, moin und herzlichen Dank, dass ich euch schon zum zweiten Mal beehren darf. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Julian, auch von dir und hallo an alle da draußen. Julian, ich freue mich.
Ganz meinerseits. Ich bin gespannt auf die Fragen, mit denen ihr mich löchern werdet.
Sag mal, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge noch nicht gehört haben im letzten Jahr, Shame on you, nein, Scherz, kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Bei dir hat sich im letzten Jahr auch beruflich ja ein bisschen was getan. Von daher freuen wir uns noch mal über eine kurze Intro zu dir.
Ja, gern. Die kurze Variante, von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler, war längere Zeit in der Beratungswelt unterwegs, da auch die liebe Annika seinerzeit kennengelernt, war dann für etwas über 5 Jahre bei der New Work SE, was, glaube ich, in der Hörerschaft allen was sagen dürfte, die Mutterfirma von Xing und Kununu im Wesentlichen, und bin da jetzt größtenteils Mitte des vergangenen Jahres ausgeschieden. Ich darf noch ein paar kleine Themen weiter begleiten, aber eher von außerhalb. Und bin seit Juli jetzt als Chief Operating Officer der IUnit Group unterwegs. Das ist eine Mittelstandsberatung aus Niedersachsen, also auch ein bisschen aus dem metropolischen Hamburg, ein bisschen weiter südlich nach Hannover gezogen. Befasse mich da aber in der Rolle auch neben der Unternehmensentwicklung unter anderem auch mit dem Personal, sowohl intern als auch extern Personalgewinnung, auch für unsere Kundinnen und Kunden. Deswegen bin ich also nicht ganz raus aus der Thematik, sondern habe eher noch 1-2 Sichtweisen mehr dazu gewinnen dürfen im letzten halben Jahr.
Ich habe tatsächlich zur Vorbereitung auf heute, habe ich mir nochmal die Folge aus letztem Jahr angehört mit dir. Die Aussichten waren gar nicht mal so rosig und mich würde es total interessieren, wie schaust du gerade auf den Arbeitsmarkt für dieses Jahr? Und wir stehen ja kurz vor einer neuen Bundestagswahl. Wie glaubst du, beeinflusst diese Unsicherheit gerade den Arbeitsmarkt?
Du hast das eine einzige Schlagwort, was ich eigentlich als Überschrift nehmen wollte, gerade schon in Anmoderation gesagt. Ich glaube, es ist gerade wirklich einfach, Unsicherheit ist das Wort der Stunde. In den Vereinigten Staaten, unser lieber Freund, der Herr Trump, gerade das Ruder übernommen mit teilweise absurden Plänen und was die irgendwie auf die geopolitische Lage, auf den Weltmarkt für Auswirkungen haben werden, das kann man jetzt noch nicht absehen. Das heißt, aus der Richtung schwappt eine ganze Menge Unsicherheit auf uns zu. Die technologische Entwicklung da draußen ist ultra rapide. Das ist was, wo ich jetzt eher Bock drauf habe und wo ich eher motiviert bin, dass es auch Dinge besser machen kann. Aber auch da schwingt eine ganze Art von Unsicherheit mit. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie zum Beispiel die KI-Anwendungen um Weihnachten rum aussehen werden. Wenn man sich gerade, wir zeichnen jetzt ja noch vor der Bundestagswahl auf, mal auf den Weg durch die Straßen macht, sehr, sehr viele Plakate von sehr, sehr vielen Parteien und es ist noch absolut unsicher, wie viele davon in den Bundestag kommen werden, wie viele davon, sagen wir mal, im Grunde demokratisch sein werden und wie dann die Machtverhältnisse aussehen. Diese brutale Unsicherheit, die macht, glaube ich, was mit jedem und natürlich auch mit jedem, der im Arbeitsleben steht, und sorgt auch dafür, dass es zum Beispiel eine gewisse Investitionszurückhaltung in Unternehmen gibt, was dann wiederum dazu führt, dass halt, wenn Investitionen zurückgehalten werden, dann werden weniger B2B-Umsätze gemacht, es werden im Zweifel auch weniger strategische Einstellungen gemacht und von daher strahlt diese Unsicherheit, die wir gerade auf ganz verschiedenen Achsen da draußen haben, einfach, glaube ich, auch massiv sowohl auf die Wirtschaft im Ganzen als auch auf den Arbeitsmarkt im Speziellen ab.
Ich merke jetzt zumindest in meiner kleinen Bubble, wenn ich auf 2025 schaue, auch eine wahnsinnige Unsicherheit. Also auf der Seite von Kandidaten, Kandidatinnen, wirklich eine Verhaltenheit, aktuell den Job zu wechseln, viele Nachfragen auch zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens durch die Themen, die gerade in den USA passieren. Ganz viele Fragen auch zu unserer Einstellung rund ums Thema Diversität. Planen wir Maßnahmen zurückzurollen? Wie steht das Unternehmen generell dazu? Fragen, die wir in dieser Häufigkeit so noch gar nicht bekommen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die letzten Monate auch zumindest subjektiv wieder sehr, sehr viele Layoffs wahrgenommen. Also sei es irgendwie Wayfair, die sich aus dem deutschen Markt komplett zurückziehen. Sei es jetzt letzte Woche, glaube ich, oder diese Woche hat Refurbed erstmalig auch Leute entlassen. Also ich finde, die Stimmung ist einfach echt wahnsinnig gedrückt.
Ich sitze jetzt ja wieder im sehr automobil geprägten Niedersachsen und die Situation um VW und die ganzen Zulieferer rum, das ist massiv. Das war schon auf den Weihnachtsmärkten gefühlt so und das zieht sich jetzt auch in den grauen Februar mit rein. Das bestimmt tatsächlich leider die Themen draußen auf der Straße.
Ein großer Faktor für eine, ich würde jetzt mal sagen, eher etwas pessimistische Einschätzung des Arbeitsmarkts ist das ganze Thema Wahl. Also sowohl ja Wahl hier in Deutschland als auch jüngste Wahlergebnisse in den USA. Was siehst du aktuell noch für weitere Treiber?
Also an den Wahlen hängt natürlich dann vor allen Dingen auch die Politik, die dahinter gemacht wird. Und das ist ja nun nicht nur, jetzt haben wir uns in den letzten paar Minuten stark auf uns selber in Deutschland konzentriert und ein bisschen über den großen Teich hinweg. Aber es gibt ja auch noch andere Brennpunkte und Krisenherde in der Welt. Also auch der Nahe Osten ist ja de facto nicht weit weg, wo es ja leider sehr, sehr unschön zugeht. Weiter nach Fernost, also gibt immer noch die Bedrohung, dass irgendwie um Taiwan rum ein Krieg ausbrechen könnte. Während wir uns dann viel irgendwie mit den USA und uns selber beschäftigen, ist es auch leider in der Ukraine nach wie vor nicht zu einem Frieden gekommen. Und deswegen, also die Wahlen sind sozusagen das eine, das andere ist aber schlichtweg einfach noch die Stabilität und die Machtverhältnisse auch auf globaler Ebene, welche Unternehmen auch wie stark investieren können oder auch nicht und dann dementsprechend natürlich auch, welche Unternehmenspolitiken sich gewissermaßen durchsetzen. Und jetzt nehme ich doch mal, ich versuche immer recht unpolitisch zu sein, aber teilweise die Speichelleckerei von US-CEOs jetzt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Trump gegenüber, fand ich ganz persönlich als Einzelperson teilweise echt unsäglich.
Absolut. Und ich finde es einfach total traurig zu sehen, wie sehr Diversität anscheinend so als Trend gesehen wurde. Ich fand in vielen US-Unternehmen, gerade in der Tech-Bubble, persönliche Meinung, das ganze Thema Diversität auch echt overengineert. Ja, wenn ich mit manchen Leuten gesprochen habe, wo ich mir denke, so, hey, es ist doch gerade nur noch um weitere Regularien und um alles besonders richtig zu machen. Und irgendwie ist es gerade richtig, tun wir damit der Community in irgendeiner Form gerade noch was Gutes? Nee, wir wollen uns jetzt nur noch einmal hochschrauben, wer hat noch mehr, besser und weiter. Und ich finde es dann aber wahnsinnig krass, wie das jetzt gerade einfach so einen kompletten Rollback erfährt. Also wie wirklich jahrelang ein absoluter Fokus auf Themen liegt und danach wirklich so ein, ja, wir vernichten das jetzt alles, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben. Also unlogisch.
Das ist ja eine Sache zu sagen, brauchen wir den 15. Anbieter und müssen wir 8 verschiedene Gebetsräume haben. Aber mit welcher Aggressivität das Thema zurückgetreten wird, mit welchem, also dass es jetzt irgendwie Listen gibt von Leuten, die in diesen Bereichen arbeiten, die öffentlich sind, dass man diese Worte nicht mehr sagen darf, dass man Diversität nicht mehr sagen darf, das finde ich ja das Problem. Es geht ja nicht darum, ob man sagt, vielleicht sollte das nicht der einzige Fokus sein.
Jetzt sind wir gerade, also weil uns das, glaube ich, allen recht nahe geht, sind wir jetzt relativ negativ unterwegs auf der Stelle. Ich würde es aber nochmal versuchen, so ein bisschen auch nochmal was Positives zu sehen, denn ich habe jetzt in den letzten paar Tagen zumindest in meiner Blase auch ein paar Unternehmen gesehen, deutsche Unternehmen auch, die jetzt ganz bewusst gesagt haben, nein, wir drehen das nicht zurück, sondern wir behalten das, wie wir uns in den letzten Jahren modernisiert haben, ganz bewusst bei. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal positiv sieht, ist das auch einfach eine Chance, sich jetzt unter Employer Branding Punkten ganz besonders hervorzutun. Wenn man vorher quasi eines von den vielen war, die irgendwie auf einen Zug draufgesprungen sind, ist jetzt die Chance, tatsächlich Haltung und Werte zu kommunizieren und dadurch vielleicht auch wirklich die Talente zu gewinnen und an sich zu binden, die man eigentlich braucht. Und das ist nochmal eine Sache, jetzt kommt doch wieder der Ökonom ans Mikro, so wirtschaftliche Zyklen, die hat es immer gegeben. Und wir haben jetzt 2023, ist die Wirtschaft um 0,3 Prozentpunkte gesunken, 2024 um 0,2 Prozentpunkte. Das ist alles nicht geil. Und wir sind recht wachstumsabhängig in Summe. Und auch 2025 wird schwierig. Aber zumindest bislang in der Wirtschaftshistorie kam nach jedem Wirtschaftsabschwung auch wieder ein Aufschwung. Und das ist einfach eine Wellenbewegung. Und was aber keine Wellenbewegung ist, das ist der demografische Wandel. Uns werden nach wie vor in den nächsten 10 Jahren netto durchschnittlich pro Arbeitstag 1000 Menschen im deutschen Arbeitsmarkt aus dem Arbeitsmarkt oder aus dem Pool an möglichen Arbeitskräften verlassen. Und wenn man jetzt gerade in der Krise und sagen wir mal in der Wertekrise und in der Wirtschaftskrise sich als Arbeitgeber profiliert durch ein authentisches, gutes Profil, glaube ich, kann man einen enormen Vorteil daran schaffen im langfristig strategisch sehr, sehr wichtigen Rennen um die besten Talente. Und deswegen würde ich das jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen auf was Positives zu sehen, zum Start ins Jahr 25 doch einfach als Chance sehen, dass man sich gerade jetzt als Arbeitgeber sehr, sehr gut hervortun kann, wenn man den Rücken gerade macht und zu seinen Werten steht. Das ist zumindest meine Sicht.
Stimme ich dir total zu. Finde ich wahnsinnig wichtig und authentisches, ehrliches Engagement für Themen gewinnt immer, dass man nicht einfach irgendwie einem Thema, wo man meint, oh Mensch, jetzt müssen wir ja auch mal ein bisschen diese Diversität machen, weil fragen ja jetzt so viele nach und eigentlich stehen wir aber total nicht hinter dem Thema oder sehen vielleicht auch den ökonomischen Sinn dahinter nicht. Dann ist es natürlich total einfach zu sagen, ach mega, der Wind dreht sich, dann drehen wir uns jetzt auch und hören auf, sondern ehrlich gemeintes Engagement und irgendwie gesellschaftliche Positionierung wahnsinnig wichtig als Arbeitgeber.
Ich bin gespannt, ob sich das auch ökonomisch dann niederschlägt. Und ich habe eigentlich Hoffnung, weil wir erinnern uns, dieses ganze Thema, die Schleckerpleiten, ist ja auch viel dann schlimmer geworden, als rauskam, wie behandeln die ihre Mitarbeitenden und wie wird da geführt. Und ich weiß, dass sich das intern natürlich positiv auswirkt. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass eine diversere Workforce bessere Ergebnisse macht. Aber ich bin gespannt, ob es am Ende auch wirklich sich in den Verkaufszahlen niederschlägt.
Ja, in den Verkaufszahlen vielleicht. Also wenn es dir gelingt, ich glaube, das ist primär ein Employer Branding Faktor, aber vielleicht gelingt es dir auch tatsächlich, das in einen Gesamtbranding Faktor zu übersetzen. Ich glaube aber tatsächlich, also gerade wenn die Wirtschaft wieder anzieht und wenn der Talentmangel wieder knapper wird, also nicht besetzte Stellen, theoretisch von Leuten, die ja für dich Mehrwert schaffen und sich dann auch auf deine G&V auswirken, wenn du einfach weniger nicht besetzte Stellen hast oder die guten Leute entweder bei dir halten oder neu für dich gewinnen kannst, dann wird sich das langfristig ziemlich sicher auswirken. Ich meine, was haben denn die Unternehmen an wesentlichen Assets? Bei vielen sind es ja nach wie vor und auch zu Recht und zum Glück die Köpfe, die da sitzen und die Menschen, die gerne zur Arbeit gehen und die intrinsisch motiviert für so ein Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, da gehört einfach irgendwie die Kultur, die Haltung und die Werte von einem Unternehmen nach wie vor dazu, sind essentiell wichtig und unabhängig davon, ob das jetzt gerade en vogue ist oder nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass es sich mittelfristig auch ökonomisch auszahlt. Es ist schwierig, dass monokausal am Ende rauszurechnen. Also du wirst jetzt nicht sagen, ich mache irgendwie 3 Prozentpunkte mehr Diversity-Friendliness und darum habe ich 2,5% mehr Umsatz in Jahr X. Das ist eine Gleichung, die du so wahrscheinlich mathematisch valide nicht anstellen kannst. Aber die Grunddynamiken dahinter sind für mich so eingängig, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass es sich auszahlen müsste.
Ich stimme dir zu. Es wird keine Sache sein, die man monokausal rausrechnen kann und sagt, genau daran hat es jetzt gelegen. Aber es wird, glaube ich, auch ein Treiber von diversen Faktoren sein. Ich finde Zahlenorientierung total gut, auch im HR. aber bei ganz vielen Themen hast du einfach so viele Annahmen dahinter, ja, dass du eben genau diesen einen kausalen Zusammenhang nicht herstellen wirst. Du kannst dir den Business Case total schön rechnen und du wirst sagen, ja, das lohnt sich ja total, die Annahmen sind ja mega plausibel. Du kannst aber auch genau in die andere Richtung drehen und kannst auch sagen, so ja, okay, die Annahmen sind immer noch total plausibel und ich bekomme was ganz anderes raus. Aber es ist ein wichtiger Faktor und ich glaube, es ist ein Faktor von vielen, der sich irgendwann bemerkbar machen wird.
Solche Zahlen haben immer einen gewissen abnehmenden Grenznutzen, ne? Also genauso wie jetzt irgendwie dann wahrscheinlich die 10. und 11. und 12. Diversity-Initiative vielleicht auch einen gewissen abnehmenden Grenznutzen hat. Genauso hat auch irgendwie die 25. bis 95. Kennzahl, die man sich auch im HR noch anguckt, auch einen gewissen abnehmenden Grenznutzen, weil am Ende, wenn du irgendein Dashboard hast, wo halt 320 Zahlen draufstehen, dann guckst du dir eh nicht mehr alle an. Ich glaube, es ist eher wichtig, sich ein paar auszunehmen und dann ist auch ein bisschen Management-Belief zu sagen, das sind die Kennzahlen, die wir wirklich optimieren wollen. Und dann bin ich bei dir, Annika, ist natürlich eine Kennzahlenorientierung im HR sehr, sehr wichtig, aber mit Augenmaß. Und dann ab einem gewissen Punkt sind die nächsten 10 weiteren Kennzahlen wahrscheinlich gar nicht mehr so entscheidend, sondern dann eher gucken, was sind wirklich die, auf die wir uns fokussieren, über die wir auch sprechen, die wir uns aktiv angucken.
Sind aber nach meinem Verständnis zwei Paar Schuhe. Das eine ist ja der Grenznutzen oder der Nutzen der Diversity-Initiativen fürs Unternehmen. Das andere Thema, was ja völlig losgelöst von dem Grenznutzen ist, ist, wir haben einen Fachkräftemangel und wir werden die Stellen besetzen. Und je nachdem, wie viel oder wenig inclusive wir kommunizieren, unsere Kultur haben, desto weniger werden sich Leute wohlfühlen und desto mehr werden wir den Fachkräftemangel spüren. Deswegen würde ich das vielleicht einmal trennen. Julian, was gibt es denn noch für Trends? Also wir haben diese große Unsicherheit, was vom großen Teich rüberschwappt. Wir haben die große Unsicherheit, wie sieht die nächste Regierung aus? Da warte ich jetzt einfach als HR. Was passiert oder was mache ich?
Also das, was da jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten passieren wird, da muss man tatsächlich ein Stück weit auf Sicht fahren. Alleine auch, weil es irgendwie außerhalb von dem ist, was du aktiv beeinflussen kannst. Also klar, du kannst zur Wahl gehen und du kannst auch noch irgendwie die Leute aus deinem Umfeld motivieren, auch zur Wahl zu gehen. Aber das ist ja auch nicht Teil von deiner HR-Rolle, sondern das bist du als mündige Bürgerin. Ich glaube, was du ansonsten machen kannst, ist tatsächlich in Zeiten dieser Unsicherheit ein Arbeitsumfeld zu schaffen und zu fördern und versuchen zu kultivieren, was einfach Leuten, die in deiner Belegschaft unter dieser Unsicherheit leiden, ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt. Ich glaube, das kann man durchaus machen. Man kann auch einfach als Mensch auch Leuten im Unternehmen, wo man merkt, ey, das macht dir irgendwie gerade fertig, die Situation da draußen, ein offenes Ohr bieten und einfach als ja Sparringspartner und Mensch auch nochmal da sein, auch wenn es gerade nicht aktiv mit den Arbeitsthemen zu tun hat, auch wenn es ein bisschen drüber weggeht. Das heißt also, das Thema menschlich authentisch sein und die Unternehmenskultur daran orientieren und auch kommunizieren ist wichtig. Zu den anderen Trends gefragt, also die wirtschaftliche und politische Entwicklung ist, glaube ich, zurzeit das Entscheidende. Was wir dann sehen, ist genau das, wo wir gerade schon dabei gekommen sind, ein bisschen langfristiger zu denken, demografischen Wandel mitzudenken und vielleicht jetzt schon mal zu gucken, wie kann ich Leute, die in 4, 5, 6 Jahren vielleicht einfach in Ruhestand gehen würden, die aber ganz essentiell wichtig sind, jetzt schon mal darüber zu informieren, gibt es noch Möglichkeiten, über einen Renteneintritt hinaus weiter vielleicht auch nur in Teilzeit oder wie auch immer bei mir zu bleiben. Da gibt es vieles und ich glaube, wenn man auch da ein bisschen im Sinne des Change Managements frühzeitig anfängt, mit diesen Personen zu reden, ist das eine Sache, die würde ich auf jeden Fall mit auf die Agenda nehmen. Kann auch gerne leichtgewichtig sein. Und das Letzte, was mich persönlich enorm fasziniert und auch da gibt's Risiken, aber ich bin eher Optimist an der Stelle, ist natürlich der technologische Wandel. Also in Sachen künstliche Intelligenz und den Tools, da tut sich so enorm viel und meine persönliche Einschätzung ist, es ist ein bisschen wie bei dem Gartnerschen Hype-Cycle. Also im Ende November 22 ist ChatGPT gelauncht worden und dann waren im Jahr 23 waren alle total begeistert und haben mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Cartoon von einer Katze mit Midjourney kreiert und mal irgendwie einen Geburtstagstext von ChatGPT schreiben können. Also im Jahr 24 sind die Leute dann teilweise enttäuscht worden, weil, oh krass, jetzt habe ich zwar irgendwie mal ChatGPT genutzt, aber ich muss meinen Job immer noch machen und meine Technikspielerei kostet mich vielleicht sogar eine Viertelstunde und ich bin mir nicht ganz sicher, wo auf der Kurve wir sind, aber ich glaube, es gibt Anzeichen, dass wir sozusagen das Tal der Enttäuschung mehr oder weniger gerade am Durchschreiten sind und dann gibt's halt danach, zumindest in der Theorie und in der Historie und an vielen Beispielen gezeigt, danach wieder ein Plateau der erhöhten Produktivität. Und ich glaube, da kann man als HR eine ganze Menge tun, indem man einfach, also A, die Tools zur Verfügung stellt, sei es jetzt in der eigenen HR- und Personalarbeit, weil auch da gibt es eine ganze Menge von Dingen, wo sich einfach repetitive, teilweise auch stumpfe und nicht sonderlich spaßmachende, auch wenn das kein Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine, Tätigkeiten einfach automatisieren lassen. Und zum anderen auch im Sinne von Aus- und Weiterbildung, es kommen halt jeden Monat so viele neue, geile, teils aber auch irgendwie in ihrer Komplexität und in ihrer Vielzahl einfach überfordernde Tools auf dem Markt, dass ich glaube, dass das im Sinne von, jetzt mal im Neudeutsch gesprochen, Learning und Development ein ganz entscheidendes Feld ist, wo ich auch anders als bei der weltpolitischen Lage als Personalerin, als Personaler wirklich so ein bisschen mehr den Steuerknüppel in die Hand nehmen kann und da meine Leute in die richtige Richtung lenken.
Ich finde, da schlägst du eine wunderschöne Brücke auf den Megatrend KI und ich finde es spannend, wenn man dann schaut, wie so Unterhaltungen laufen mit Personalverantwortlichen und auch, wenn man in die Medien schaut, zunächst, ja, KI wird so viel Effizienzen schaffen, wir können alle Jobs in dem und dem Bereich abbauen, wo ich mir denke, jetzt mal langsam, es wird an der einen oder anderen Stelle Effizienzpotenziale heben. Auf der anderen Seite, passiert das jetzt von heute auf morgen? Nee, passiert es auch nicht. Und auf der einen Seite zu sagen, das wird einem jetzt alles ersetzen, finde ich ein bisschen naiv. Auf der anderen Seite zu sagen, es wird so weitergehen wie vorher, finde ich auch total naiv. Was du sagst im Learning und Development, es gibt ja so viele Tools, so viele Technologien, die Lösungen sind ja so fragmentiert mittlerweile fachbereichsspezifisch und das kann man so ein bisschen vergleichen mit, man sagt, man hat jetzt ein Software-as-a-Service-Curriculum für alle und meint mit Software-as-a-Service irgendwie Workday, Personio für HR, mein Salesforce und nochmal Finance-SAP. Sagt, man hat es doch trainiert, aber dann wundert man sich, warum keiner was anstellen kann damit.
Absolut. Und da gibt es aber nicht one size fits all, aber ich glaube, was es da durchaus so ein bisschen für alle gibt, ist eine Einstellungssache, dass man einfach eine Begeisterung entfachen kann, was Neues zu lernen. Und das kann auch wirklich sein, eine relativ grundlegende Schulung, wo Leute kleine Erfolgserlebnisse haben und im Prinzip daran geführt werden, sich selber damit zu befassen. Und gerade bei der Vielzahl an Tools und Möglichkeiten ist es auch so, ich glaube nicht, dass es wirklich eine Person gibt, die alles kann, sondern das kannst du im Unternehmen am besten mit allen schaffen. Wenn sich jeder vornimmt, pro Woche quasi eine Sache auszuprobieren, die ihn oder sie produktiver machen kann und dann am Ende der Woche miteinander drüber spricht und den anderen Tipps gibt. Also ich habe das bei uns jetzt so implementiert, alle 2 Wochen Freitagnachmittag auf freiwilliger Basis habe ich aber eine Austauschrunde zum Thema KI, wo wir sehr, sehr leichtgewichtig, keine feste Agenda, um Himmels Willen keine PowerPoint-Folien, wo wir uns einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde austauschen, wer hat die letzten 2 Wochen was mal ausprobiert, was hat euch irgendwie effizienter gemacht, was würdet ihr den anderen empfehlen? Ich persönlich fahre da sehr gut mit und das entfacht dann auch eine gewisse Begeisterung. Also ich habe, nicht jetzt für einen Arbeitskontext, aber ich habe gestern, ich kann überhaupt nicht programmieren, auf meinem Handy ein kleines Autorennspiel für meinen 4-Jährigen programmiert mittels KI. Ich kann nicht programmieren, aber ich weiß jetzt, ich könnte. Und das, also diese kleinen Erfolgserlebnisse sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig in dem Mindset-Ding. Befasst euch da selber mit. Und das braucht dann vielleicht noch ein bisschen feste Leitplanken, weil KI hat auch Risiken in Form von Biases und Datenschutz. Die auch einmal klar zu machen, ist, glaube ich, eine wichtige HR-Aufgabe. Und dann, wie gesagt, die Einstellung des Mindset. Ihr dürft lernen, schafft euch die Freiräume. Hier sind irgendwie Sparringspartner, hier sind Richtlinien. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Für mich ist so ein bisschen die Sorge, Herausforderung, was auch immer. Ich habe das Gefühl, wir haben vor ein paar Jahren kamen die HR-Systeme und auf einmal kamen ganz neue Reporting-Optionen für HR und auf einmal wurde erwartet, dass HR auch BI kann. Also auf einmal hatten wir diese Diskussion, ja, warum ist das Reporting nicht in der und der und warum ist es nicht so aufbereitet? Und ich saß da und habe gesagt, I don't know, ich wusste bis eben nicht, wie das geht. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen jetzt auch so mit der KI, dass man sagt, hey, die 1000 Sachen sind jetzt da und du musst jetzt als HRler einschätzen, ist es datenschutzsicher? Hast du die richtige KI, die vielleicht keinen Bias hat? Wie kannst du das anwenden? Was ist Best Practices? Und ich glaube, was ganz wichtig ist für PersonalerInnen, ist, dass sie das mit aufnehmen. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass HRler da sitzen und sagen, hey, ich mache doch Recruiting. Oder ich mache dort die Payroll, aber du kannst ja einfach unendlich viel automatisieren über die KI. du programmierst deinem Sohn ein Rennspiel, aber man könnte ja natürlich auch, weiß ich nicht, irgendeine Gamification für die Employee Journey machen oder fürs Onboarding. Und ich glaube, da ist richtig viel Potenzial. Ich habe ein bisschen Sorge, dass HR nicht trainiert wird und irgendwie denkt, also die Geschäftsführung denkt, die können das schon, und HR denkt, irgendwer wird es mir schon beibringen. Worst case.
Es ist ein bisschen die Frage, und das hängt auch von Unternehmen zu Unternehmen ab, wer auch quasi für Aus- und Weiterbildung im Unternehmen zuständig ist. Aber wenn es im HR-Bereich liegt und wenn auch das Gehör dafür da ist, dann wäre es, glaube ich, auch an HR selber sozusagen dafür einzutreten. Auch wir, und wir vielleicht sogar zuerst, müssen es lernen. Weil ich glaube, ohne sich so ein bisschen mit zu befassen, zu lernen, wird es sehr, sehr schwierig. Einer muss es in die Hand nehmen, dass alle lernen können, glaube ich.
Gibt es darüber hinaus noch was, wo du sagst, das sind gerade für dich die top weiteren Treiber im Arbeitsmarkt?
Also es gibt bestimmt noch eine richtig lange Latte von Themen, die da Einfluss drauf haben. Genau wie wir vorhin dabei waren, dass es schwierig ist, irgendwie monokausal irgendwelche Kennzahlen auszurechnen, gibt es auch sehr, sehr viele Trends, die noch auf den Arbeitsmarkt einwirken. Ich glaube, in der Zusammenfassung der demografische Wandel, an dem sind wir auch noch vorbeigekommen. Und dann natürlich hat dann da auch wiederum noch Zuzug und Migration auch noch einen Einfluss, was auch auf den Arbeitsmarkt einwirkt. Aber ich würde sagen, das ist so, ohne dass ich das explizit mitgezählt habe, so meine Top 5 der Themen. Und natürlich gibt es auch noch weitere Megatrends, die sehr, sehr wichtig sind. Also nach wie vor natürlich der Klimawandel, also weil es jetzt gerade auf so vielen anderen Überschriften in den Zeitungen und Newsmedien irgendwie brennt, denkt man gefühlt ein bisschen zu wenig drüber nach. Aber auch das hat natürlich Einflüsse, auch quasi woran wir arbeiten und wie wir arbeiten. Also das Thema ist so brisant wichtig für die Menschheit, dass es eigentlich nie auf einer Trendliste fehlen dürfte. Also kurz gesagt sind das aus meiner Sicht die wesentlichen Faktoren, die aktuell irgendwie auf den Arbeitsmarkt einwirken.
Eine Folgefrage, ich muss schon grinsen, weil die jetzt total plakativ ist, aber ich höre sie immer und immer wieder. Julian, wird sich 2025 der Arbeitsmarkt wieder entspannen? Wird es weniger Layoffs geben? Wird wieder mehr Wechselwilligkeit von Talenten am Markt sein? Was ist deine Prognose? Und dann unterhalten wir uns in 2026 nochmal, ob das eingetroffen ist.
Also ich persönlich muss leider sagen, dass ich, was den Arbeitsmarkt volkswirtschaftlich angeht, ein bisschen pessimistisch aufs laufende Jahr oder jetzt gerade frisch begonnene Jahr gucke. Wie gesagt, die letzten beiden Jahre gab es jeweils ein leicht negatives Wirtschaftswachstum. Für dieses Jahr sind sich die Institute noch etwas uneins. Es gibt teilweise welche, die noch leichtes Wachstum sehen, teilweise Nullwachstum, teilweise aber auch Negativwachstum. Zum Beispiel das Handelsblatt Research Institute von Bernd Rürup ist da im negativen Bereich schon unterwegs und die hatten leider in den letzten Jahren auch relativ häufig recht, während andere wie die Bundesregierung vielleicht auch eine gewisse Intention haben, indem sie noch was Positives schätzen, einfach auch um Einflüsse auf Investitionsverhalten und Co. zu haben. Also langer Rede, kurzer Sinn. Die Zahlen sehend, glaube ich eher, dass wir dieses Jahr nochmal ein leichtes Rezessionsjahr haben dürften, wenn ich jetzt auf irgendwas Geld wetten müsste, was dann dazu führt, dass wahrscheinlich auch eher die Unternehmen nochmal auf der Kostenseite unterwegs sind. Also wir tendenziell eher noch ein Happen mehr Arbeitslose haben dürften. Und wir sind jetzt schon im Januar ganz nah an den 3 Millionen wieder dran gewesen, was ein relativ hoher Wert ist, wenn man sich mal die letzten 10 Jahre betrachtet. Also ich glaube, fast mit der höchste seit 2015. Deswegen erstmal an der Stelle ein bisschen Pessimismus. Für Personaler kann es natürlich auch Vorteile haben, wenn sich der Arbeitsmarkt entspannt, weil ich leichter wieder an Talente komme. Und als letzter Teil der Frage, die Wechselbereitschaft tatsächlich, ich sagte ja, ich mache noch ein bisschen was für Xing and New Work, jedes Jahr rund 5000 Leute in Dach befragt, auch dieses Jahr wieder zum Jahreswechsel, also recht frisch. Die Wechselbereitschaft gesamtbevölkerungsseitig lag in den, ich glaube sogar den 3 Vorjahren jeweils bei 37% und für das jetzt kommende Jahr 2025, das laufende Jahr 2025, sind es 36%. Aber der eine Prozentpunkt Unterschied, der ändert es eigentlich gar nicht so viel. Deswegen muss man sagen, statistisch betrachtet hat sich die reine Wechselbereitschaft in Deutschland nicht so groß verändert. Und ich würde auch behaupten, dass das ein relativ stabil bleibender Wert auch dieses Jahr wird. Deswegen wird es wahrscheinlich, was den Gesamtmarkt angeht, leicht einfacher, Leute zu gewinnen für sich. Also wenn ich was angeboten bekomme, bin ich vielleicht trotzdem wechselwillig, solange ich als Arbeitnehmer aber nichts aktiv anbekomme, würde ich vielleicht auch nicht jetzt ins Blaue rein kündigen. Das war ja mal so ein Thema, wo man 2022 drüber viel geredet hat, dass Leute einfach irgendwie, wie nennt man es damals, Rage-Quitting oder sowas betreiben, dass wir einfach aus dem Affekt raus kündigen, weil ich finde eh schnell was Neues. Ich glaube, das wird dieses Jahr weniger ein Thema sein aufgrund der allgemeinen Unsicherheit.
Heißt aber, lieber Julian, wir sind in dieser paradoxen Situation, dass ich in der langen Sicht den Fachkräftemangel 100% abkriegen werde, aber jetzt ganz aktuell es sich für mich erstmal eher so anfühlt, als könnte ich mir die Arbeitnehmenden aussuchen, weil ja die Arbeitslosigkeit hochgeht.
Das stimmt. Und das ist aber meiner Meinung nach, vielleicht auch um auf nochmal eine positive Notiz zu kommen, ist das, glaube ich, eine ganz große Chance. Also wenn ich mir des Langfristblicks bewusst bin, kann ich jetzt das Jahr 2025 nehmen, um wirklich die Weichen zu stellen für eine Personalarbeit, die mir dann erlaubt, in den Jahren 26, 27, wenn auch wirklich die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen und gleichzeitig hoffentlich die Wirtschaft wieder anzieht, damit ich dann einfach den strategisch enorm wichtigen Faktor Talent an Bord habe. Und deswegen, wenn ich es mir leisten kann und wenn ich nicht von Quartal zu Quartal ziehe und massiv unter Kostendruck stehe, kann ich, glaube ich, auch als Personalerin, Personaler dieses Jahr enorme Weichen stellen für das langfristige strategische Wachstum meines Unternehmens mit guter Personalarbeit.
Und jetzt wieder den Haken zu schlagen zum Anfang. Und wenn ich jetzt nicht anfange, bei den Kulturthemen zu sparen und jetzt nicht zurückruder, was Diversity-Initiativen angeht, werde ich ja die Loyalität meines Teams aufbauen. Und die brauche ich ja, also die brauche ich immer, aber spätestens dann, wenn es wieder losgeht, brauche ich die ja. Also das heißt, für mich wäre jetzt ganz klar, nutze die Zeit jetzt und baue dir dein Team auf.
Kann ich voll unterschreiben.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde.
Naja, Geld keine Rolle spielen. Am Ende sind alles irgendwie Investitionsentscheidungen. Aber ich glaube, gerade das Thema, was du sagtest, Kultur, Werte, das kostet in Summe jetzt nicht das allergrößte Geld. Das ist auch immer eine Frage von Haltung. Und das ist vielleicht ein Riesenvorteil an der Stelle auch. Und das macht eine authentische Arbeitgebermarke auch aus.
Ja, und das sagen wir ja eigentlich immer. Also Annikas Lieblingswort ist ja Authentizität. Das sagen wir einfach seit Staffel 1 sozusagen, wenn ihr authentisch seid, wird das am Ende ja auch, also es ist ja auch einfach logisch, man sieht's ja, ob jemand authentisch ist oder nicht.
Und weil Annika das so oft sagt, ist es auch authentisch, dass sie es sagt, wenn man sie abnimmt, dass sie es wirklich glaubt.
Dann sage ich es jetzt nochmal, es ist total wichtig, als Arbeitgeber authentisch zu sein und auch nur Maßnahmen zu unterstützen, hinter denen man wirklich hintersteht, weil irgendwann wird's dann auffallen und fällt einem mit richtig Anlauf auf die Füße. Ich finde das ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Schlusswort für die heutige Folge. Nicht meins, sondern die Worte von euch. Und zwar, was nehmen wir uns eigentlich aus der heutigen Folge mit? Und für mich ist es, das Jahr ist krisengerüttelt nochmal und es ist von vielen Faktoren getrieben, die eine massive Unsicherheit verursachen. Wahrscheinlich werden wir dieses Jahr noch nicht den großen Boom an neuen Stellen, an einer florierenden Wirtschaft und an einem tollen Arbeitsmarkt haben. Aber man sollte die Zeit nicht einfach verstreichen lassen, sondern man sollte sie nutzen, um genau an den Initiativen weiterzuarbeiten, die dann bei einem mehr florierenden Arbeitsmarkt wieder den Unterschied machen werden, ob Top-Talente zu mir als Arbeitgeber kommen möchten oder eben nicht. Habe ich das so gut zusammengefasst, Herr Dr. Stahl?
Sehr umfassend, sehr richtig und sehr authentisch. Ich kann dir voll zustimmen.
Dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Nur eine kleine interne Cross-Promo für alle die, die sich jetzt wegen der Bundestagswahl und den wahrscheinlichen Ergebnissen schon Sorgen machen. Wir werden nächste Woche für alle die, die sich fragen, was kann ich tun? Es gibt viele gute Möglichkeiten, aber wir haben auch eine kleine Sonderfolge dazu gemacht. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt.
Ein sehr wichtiges Thema. Ich freue mich auf die Folge, in dem Fall dann passiv zuhörend.
Lieber Julian, mir hat's sehr großen Spaß gemacht, dich heute zu interviewen. Und ich habe es ja schon angeteasert. Wir haben dich ja jetzt auch als Podcast-Resident geplant mit den jährlichen Outlooks auf den Arbeitsmarkt und deinen Prognosen. Wir fragen dich jetzt daher einmal live. Ich hoffe, du sagst ja. Er guckt, also ihr könnt ihn ja gerade nicht sehen.
No pressure though.
Er spricht's nicht aus.
Ich hatte noch auf die explizite Frage gewartet.
Weil lieber Julian, möchtest du unser Arbeitsmarktexperten Podcast Resident werden und auch für 2026 wieder mit uns auf den Arbeitsmarkt Outlook schauen? Und wie sehr sind eigentlich unsere gemeinsamen Thesen von heute auch zugetroffen in 2025?
Ja, das würde mich enorm freuen, wenn wir in wieder ziemlich genau 12 Monaten ich mit euch beiden drauf gucken darf, was ist eingetroffen. Und es würde mich freuen, wenn ich Anfang 26 sage, ich war Anfang 25 ein bisschen zu pessimistisch. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Das ist doch ein schönes Schlusswort mit: Wir hoffen, dass wir alle zu pessimistisch waren.
Ja.
Vielen Dank.